Prolog. An Bord der Crest. 15. Juli 2049. Der Hyperraum spuckte das Ultraschlachtschiff aus, wie eine plötzliche Böe ein Blatt Papier in den Rinnstein weht. In einer Sekunde tosten noch die fünfdimensionalen Kräfte, die einen Transitionssprung von einer Stelle des Universums an eine andere ermöglichten. Im nächsten Augenblick war die Raumzeit wieder so ruhig wie der Himmel an einem wolkenlosen Tag. Innerhalb des 1000 Meter durchmessenden Kugelraumers jedoch tobte der Sturm weiter. Seine ganze Macht entfaltete er in dem Mann, der in diesen Sekunden im Zentrum der kuppelförmigen Zentrale im Kern des stählernen Giganten stand. Eine Glutwolke, die sich aufbäumt wie ein junges Pferd und dann platzt, als könnte sie vor lauter Kraft die eigene Form nicht mehr halten, ein Feuer wie von fernen Sonnen. »Wir springen zurück«, befahl Perry Roden. »Na los«, setzte er nach, als niemand in der Zentrale sich rührte. Pilot und Kommandant tauschten ungemütliche Blicke. »Perry«, ergriff Admiralleutnant Conrad Deeringhouse das Wort, »das geht nicht.« Nur wenige Lichtjahre entfernt bläht sich die Glutwolke immer weiter auf und beginnt zu erkalten, kalt wie die Asche der Toten. Statt einer Antwort trat Roden raschen Schritts neben den Sitz des Piloten, Captain Mirin Trelcott, und griff in die Holos, die träge in der Luft schwebten. Es sah aus, als verwirbelten seine Hände ein eben erst zur Ruhe gekommenes Becken Wasser. Als würde sich Rodens Aufruhr auf das Schiff selbst übertragen, färbten sich die Holos erst rot und pulsierten dann zum Takt einer akustischen Fehlermeldung. Selbstverständlich kannte Roden den Grund hierfür. Auch nach kurzen Sprüngen wie ihrer Nottransition musste eine minimale Refraktionszeit eingehalten werden. Wie lange, bis es tatsächlich vorbei ist? Bis die Glutwolke erlischt? Die Luft aus einer Lunge weicht, das Herz gefriert. Selbst im Vakuum des Alls ist ein Überleben für kurze Zeit möglich. Unter zahlreichen Flüchen versuchte Roden, die automatischen Sicherungen des Schiffs zu umgehen. Der Pilot war keine Hilfe, warf nur einen ratlosen Blick in die Runde. In dieser kurzen Sekunde hasste Roden ihn für seine Untätigkeit und sich selbst dafür, diese personelle Fehlentscheidung nicht eher korrigiert zu haben. Er wäre als Testpilot der Air Force nicht weit gekommen, hätte er sich von Paragraphen und Selbstzweifeln aufhalten lassen. Deshalb hatte man ihm seinen sperrigen Spitznamen verliehen, der Sofortumschalter. Die Glutwolke verblasst wie eine Blüte, eine Seerose, die in der Finsternis versinkt. »Cortell«, rief er der Chefingenieurin zu, »Strukturkonverter bereit machen für Nottransition!« Er erhielt keine Antwort, sah nur die kritischen Falten auf der Stirn des Piloten. Wütend wollte er Trelcott aus dem Sitz reißen, als er eine Hand auf seiner Schulter spürte. Erst reagierte er nicht darauf, denn er wusste genau, wer hinter ihm stand. Dann verstärkte sich der Druck, und so wie die Glutwolke in seiner Fantasie verblühte, verließen ihn sein Zorn und seine Kraft. »Perry«, sagte Deeringhouse, »nicht. Wir können nicht springen. Es ist nicht Trelcotts Schuld.« Roden wusste, dass sein Freund recht hatte. Es war nicht nur eine medizinische, sondern auch eine technische Frage. Selbst wenn Roden versuchen würde, Schiff und Besatzung zu einem Sprung in die eigene Vernichtung zu zwingen, die Strukturkonverter hatten so kurz nach der vorherigen Transition schlicht noch nicht wieder die nötige Energie. Er konnte sich der Realität dessen, was geschehen war, nicht länger entziehen. Und Teil dieser Realität war, dass es nichts gab, was er in diesem Moment tun konnte. »Ich weiß«, entgegnete er seinem Freund. »Es ist meine Schuld, nicht seine.« Die Crest und die Maya waren mit knapper Not Arak Ranton entkommen, der geheimen Zufluchtswelt der Arkoniden. Noch im planetennahen Raum jedoch waren sie unter Beschuss genommen worden, von arkonidischen Schiffen, die unter dem Befehl seines alten Freunds und Mentors Cresta Zoltral gestanden hatten, dem Namenspatron dieses Raumschiffs. Roden hatte eine Reihe von Entscheidungen fällen müssen. Wie so oft hatte er sie schnell und ohne Zögern getroffen. Mehr als einmal hatte er auf diese Weise in den vergangenen Jahren Leben gerettet. Diesmal indes hatten seine Entscheidungen das Leben seiner Frau, vieler Freunde und unzähliger Besatzungsmitglieder gekostet. Erst hatte er befohlen, mit der Crest vorauszufliegen, in der Hoffnung, die Maya würde mit ihnen Schritt halten. Doch das kleinere Schiff hatte nur verzögert starten können und war in der Folge immer weiter zurückgefallen. Vielleicht, weil er wütend gewesen war, hatte er es zunächst geschehen lassen. Dann, viel zu spät, hatte er angeordnet, die angreifenden Schiffe zu binden, ihr Feuer auf sich zu ziehen. Der Abstand zwischen Crest und Maya war jedoch zu groß gewesen, um die Maya effektiv zu schützen. Die Angreifer waren mit einer Kurztransition einfach zwischen beide Schiffe gesprungen, hatten das davonbrausende Ultraschlachtschiff ignoriert und sich stattdessen auf den schwächeren Gegner geworfen. Wieder und wieder blühte die tödliche Blume in Rodens Erinnerung auf, der Moment, in dem die Schirme der Maya unter dem konzentrierten Beschuss der arkonidischen Einheiten zusammenbrachen und das Schiff sich in einem feurigen Energiesturm aufblähte und barst. Mit sich in den Untergang riss es Orome Chato und seine über 200 Männer und Frauen zählende Besatzung, darunter Su Mirafiore, Ti Tuong Ni und Tora, Rodens Frau. Seine Wut, all das, was zuvor gewesen war, erschien ihm auf einmal sehr kleinlich. Deringhaus drehte ihn herum, so dass beide Männer einander ins Gesicht blickten. Mit nunmehr 37 Jahren wirkte Conrad Deringhaus nicht mehr ganz wie der unbeholfene Junge, an den er Roden bei ihrer ersten Begegnung erinnert hatte. Unwillkürlich musste er beim Blick in das stopplige Gesicht daran denken, dass Conrad einst zu dem Team gehört hatte, das Toras auf dem Mond notgelandete Aetron im Auftrag der amerikanischen Regierung hatte vernichten sollen. So viel war geschehen seither. Hinter Conrad erkannte er die besorgten Gesichter seiner übrigen Gefährten. Der erste Offizier Jason Melville, der Aulore Tuire Sitare, der unsterbliche Atlan, dessen Gesicht wie aus Stein gehauen war. Keiner wusste, was er sagen sollte. Die Stille war geradezu geisterhaft. Rechneten sie damit, dass er weitere sinnlose Befehle gab? Dass er zusammenbrach? Sie glaubten zu verstehen, was in ihm vorging. Aber taten sie es wirklich? Atlan vielleicht. Die ganze Welt schien vor Entsetzen festgefroren. Die kleinen Entscheidungen, Befehle im Bruchteil von Sekunden getroffen, hatten über 200 Leben beendet und sein eigenes für immer zerstört.